und die Welt.
SBS Talkrunde.
Das interessiert mich sehr.
Ich kann viel erzählen und viel sagen, aber da steht noch nichts fest.
Wenn die sich wirklich streiten würden oder auseinandersetzen würden.
Ich komme doch mit der Theorie und sage, also die dürfen das gar nicht sehen. Das
soll er denn mal so anziehen?
Gott und die Welt.
Gott und die Welt heute an einem ziemlich besonderen Tag für Deutschland, Tag der deutschen Einheit. Und dazu begrüße ich im Studio Gabriele Urban vom Goethe-Institut in Melbourne, Annette Zerentin, Berlinerin und lebt seit 25 Jahren in Australien, Marco Geibel aus Ostdeutschland, er war Teenager beim Mauerfall, und Jon Matz, er kennt Deutschland als nur ein Land, denn zur Wendezeit war er noch nicht bei uns. Erst einmal herzlichen Dank, dass ihr alle zu uns reingekommen seid heute Abend. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Zuerst würde ich euch einfach bitten, mal noch mal kurz mental 26 Jahre zurückzugehen. 1990, der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, und dann vielleicht noch mal ein Jahr vorher Mauerfall. Der ist vielleicht noch besser in Erinnerung. Gabi, fangen wir bei dir an. Wo warst du?
Also ich muss sagen, der 3. Oktober ist gar nicht in meiner Erinnerung, sondern es war wirklich der 9. November. Ich war damals, ich typischer Wessi aus Darmstadt, war damals ganz frisch verliebt und war in Paris. Und eigentlich waren es wirklich die Pariser, die mich darauf hingewiesen haben, was denn da in Deutschland los wäre. Da hing irgendwo ein Fernseher und lag auch eine Zeitung, und die haben mir gesagt, so, schau doch mal, was da los ist. Und da habe ich die Bilder gesehen und klar, da gab es Gänsehaut.
Annette Zerentin aus Berlin.
Ja, hallo. Also ich bin ursprünglich in Potsdam geboren und habe dann zur Wendezeit in Berlin gelebt. Also ich habe beim Dokumentarfilm in Ostberlin gearbeitet, direkt in Mitte, und war dann auch beim Mauerfall in Berlin und habe das alles live, also hautnah miterlebt. Und Tag der Wiedervereinigung, der 3. ist mir auch nicht so im Gedächtnis, aber auf alle Fälle der 9. Also ich war auf alle Fälle in Berlin und war wahrscheinlich auch nicht so super begeistert, aber da können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen.
Kommen wir gleich drauf zurück. Mhm. Ich auf jeden Fall krieg schon Gänsehaut. Marco Geibel sitzt daneben, auch aus Ostdeutschland.
Ja, ich komme aus Wolfen, jetzt Bitterfeld-Wolfen, fusioniert mittlerweile in Sachsen-Anhalt. Und der 9. November, ja, leider habe ich ihn verschlafen. Ich habe es nicht mitbekommen, aber am nächsten Morgen, als mich mein Schulfreund, ich dachte, als Witz fragte, kommst du mit nach West-Berlin, dachte ich, hahaha, alter Witz, ne, kann ich nicht mehr drüber lachen. Und dann kamen wir in die Schule und dann waren viele Plätze leer. Und so langsam habe ich dann auf dem Weg erfahren, dass die Grenzen offen sind. Und der 3. Oktober, wir waren am 2. noch zur Abschiedsfeier, so eine Art Diskothek, nochmal, ja, goodbye DDR, und haben dann quasi in den 3. Oktober bei mir daheim in der Heimatstadt reingefeiert.
Der letzte in unserer Runde heute, Jon Matz, unser SBS-Hospitant, Jahrgang jünger als alle anderen, sage ich einfach mal. Wo warst du zur Wendezeit?
Ich war noch gar nicht auf der Erde, da war ich quasi minus 5 Jahre alt. Aber trotzdem habe ich natürlich auch im Nachhinein einiges mitbekommen, was da abgegangen ist. Und ja, bin da immer noch zu Tränen berührt, wenn ich das höre.
Also jetzt fangen wir erstmal an im Jahr 1989, denn da habt ihr alle gesagt, das sind die Erinnerungen, die wirklich da sind. Und ich gehe zuerst mal zu Annette, die da in Berlin war. Wenn du für uns vielleicht nochmal schildern möchtest, was da los war.
Also ja, ich möchte eigentlich da mal auch kurz mit der Vorwendezeit beginnen, nicht? Was ja, weil ich habe ja halt in Ostberlin gelebt, in Mitte, und habe halt die Polizisten gegen die Demonstranten auch gerade in den Wochen davor richtig auf der Straße gesehen. Und das war total emotional, weil für jemanden, der in der DDR gelebt hat, war halt ein Polizist, der mit Helm und mit Schild da gegen die Demonstranten vorgegangen sind, oder diese Wand von Polizisten war eigentlich undenkbar, nicht? Der Polizist war immer der Freund und Helfer und sowas alles. So ist man halt aufgewachsen. Aber mit diese Polizisten, da ist einem wirklich der Schauer über den Rücken gelaufen, die dann dort so zu sehen, und halt auch, hab halt auch gesehen, wie die dann so brutal gegen diese Leute und Demonstranten vorgegangen sind, nicht? Und es war eine super interessante Zeit eigentlich, dort in Berlin zu sein und in Mitte.
Für dich ganz persönlich, du warst jung, glaube ich, Anfang 20?
Ja, genau, Anfang 20. Ich glaube, ich bin mit Gabi so in einem Alter. Wir sind also 21, 22 ungefähr war ich. Also wirklich, ich habe auch damals in der Mitte beim Dokumentarfilm gearbeitet. Und die Dokumentarfilmer sind damals schon nach Leipzig gegangen. Die hatten eine Kamera gehabt aus West-Berlin, haben sie irgendwie rübergeschmuggelt, eine kleine, und haben dann dort in Leipzig schon die Demonstrationen gefilmt, heimlich gefilmt, was total interessant war. Und die haben uns dann davon auch erzählt, also beim Dokumentarfilm, und haben halt auch davon erzählt, dass das ist wieder eine interessante Geschichte, dass halt die Krankenhäuser in Leipzig damals schon Blutkonserven und Leichensäcke gestapelt haben, sozusagen, weil die wirklich damit gerechnet haben, dass da eine große blutige Auseinandersetzung in Leipzig gibt.
Es war ja dann zum Glück nicht so. Dein Leben hat sich besonders verändert durch den Mauerfall, durch die deutsche Wiedervereinigung, denn vor 25 Jahren bist du nach Australien ausgewandert. Also emotional nochmal kurz in Berlin, Anfang 20er, Wende und dann nach Australien. Wie kam es denn dazu?
Ja, naja, ich habe dann 90, glaube ich, einen Australier kennengelernt, und wir haben dann ja uns in Berlin kennengelernt, auch noch in Mitte auf dem Alexanderplatz standesamtlich geheiratet. Ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, sogar Vorwendezeit noch, oder nee, ja, vor Wendezeit war das, glaube ich, noch. Also es war noch eine DDR-Standesbeamtin sogar. Das war irgendwie total lustig. Und da haben wir dann halt geheiratet, und dann sind wir 91, bin ich dann nach Australien ausgewandert. Ja.
Ja. Also die Wende, der Mauerfall, der Tag der deutschen Einheit, sicherlich Erlebnisse, die dein Leben maßgeblich beeinflusst haben.
Ja, also ich bin vom Mauerfall auch heute noch total stark berührt. Also wenn ich Bilder sehe oder so, ich krieg halt, oder jetzt gerade der Song auch, bringt mich halt wieder zurück in die Zeit, und ja, bin da auch schon ein bisschen anberührt. Und für mich ist der Mauerfall, oder für mich hat das so halt dieses Berlin, weil ich halt Berlin, ich bin aufgewachsen mit einem Berlin, was geteilt war. Ich konnte Berlin, den Westteil, von oben sehen halt, und konnte halt rüber gucken, konnte die Vögel sehen, wie sie halt rüber geflogen sind, und konnte dann halt in den Ostteil. Und dann nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung, habe ich halt diese Ganzheit dieser Stadt erlebt. Und das ist für mich heute noch fantastisch. Ja, dieses Berlin als Ganzes zu erleben, ist sagenhaft. Ich liebe das, ja.
Wir gehen mal weiter zu Marco Gäbel. Marco, du hast gerade gesagt, du hast den Mauerfall verschlafen. Am nächsten Morgen wurdest du informiert von einem Schulkollegen. Dann als Teenager, wie war diese Zeit für dich, die dann folgte, und die deutsche Wiedervereinigung?
Ja, also in der Schule natürlich viele Diskussionen, vor allen Dingen auch mit den Lehrern, die einen bis vor wenigen Wochen vorher noch was ganz anderes erzählt haben, aber auch mit Leuten, also mit Lehrern, die schon offener waren, auch schon in der Vorwendezeit, die du gerade ansprachst. Also es gab auch solche und solche, ne? Und die berühmteste Frage dann nach dem Mauerfall, Dezember, warst du schon im Westen, ne? Also damals jeder mal rüber. Ich war das erste Mal dann in West-Berlin im Dezember, und die erste Stadt in Westdeutschland war in Darmstadt übrigens, liebe Gabi, das musste ich dir jetzt gerade erzählen. Die ganzen Erfahrungen, so viel Neues entdecken, und es haben sich auch die Ereignisse überschlagen. Das war diese Zeit damals. Also das, was gestern aktuell war, war schon wieder überholt am nächsten Tag, auch im politischen Bereich, ne, die ganzen Rücktritte vom Politbüro, und man kam gar nicht mehr hinterher eigentlich. Es war auch eine anstrengende, aber eine schöne Zeit.
Damals. Also sicherlich als Teenager, glaube ich, wenn man irgendein politisches Interesse oder Interesse an seinem Land hat, man kann nichts Spannenderes mitmachen.
Ja, und das ist auch für uns, also wir waren damals, Realschulabschluss ist das, damals hieß das 10. Klasse Abschluss, das kam zur richtigen Zeit, ne? Also wir haben quasi noch, wir waren dann die letzte DDR-Klasse noch, dann in der gewendeten DDR noch, im Juni 90 oder so, und dann kommen wir jetzt langsam zum 3. Oktober hin. dann war die Übergangszeit vorbei und dann fing eine neue Übergangszeit an, ne, als Bundesbürger. Also das war für uns, also für mich persönlich auch, war das der richtige Zeitpunkt im Leben. Also wenn ich überlege, ich wäre jetzt schon 50 gewesen oder so, ich habe dann in der Ausbildung noch mit Leuten gesprochen, die dachten, ach, ich wäre so gern so jung wie du, ne, die das bedauert haben, dass sie die letzten 30 Jahre ja da in dieser engen DDR leben mussten.
A brand new four-part Australian drama.
They swung him over the cliff.
I shut my eyes. I was afraid to see.
Starring Noah Taylor and Yael Stone.
You don't even know what happened that night. And you've put your career on the line, and all for what? Some blind obsession you have with the past.
Bondi's dark secret is about to surface. Deep Water premieres Wednesday, 5th of October, 8:30 on SBS and on demand.
Gott und die Welt.
SBS Talkrunde.
Sie hören SBS Radio am Tag der Deutschen Einheit. Heute dazu anlässlich mit einer Panelrunde hier im Studio bei uns Gabriele Urban vom Goethe-Institut in Melbourne, Annette Serrentin, Berlinerin und kam vor 25 Jahren nach Australien, Jon Matz kennt Deutschland als nur ein Land und Marco Gabel aus Ostdeutschland, der die Wende als Teenager miterlebte. Jetzt mal zu Jon Matz. Du hast eben die Geschichten gehört von Annette und von Marco, die die Wiedervereinigung direkt miterlebt haben, direkt am eigenen Leib als junge Menschen. Du warst damals noch nicht auf der Welt. Wie ist das für dich, solche Geschichten zu hören aus einer Ära, die du ja selber nicht miterlebt hast?
Ja, also für mich fühlt es sich irgendwie mal fast so ein bisschen an, ich weiß, wahrscheinlich werde ich euch damit jetzt nicht gerecht, wenn ich sowas sage, aber als wäre ich mit dabei gewesen, weil man einfach so viel im Fernsehen darüber sieht, so viele Berichte, tausend Geschichten gehört. Und ich muss sagen, so von allen Themen, die in den Nachrichten aufgewärmt werden, ist das so das, was mich, glaube ich, am meisten berührt, also wo ich mich am meisten mit identifiziere. Ich weiß auch nicht, warum. Aber vielleicht ist es so ein bisschen Patriotismus und einfach diese Bilder, ja, wie unser Land vereinigt wurde.
Also in der jungen Generation, meinst du, da kannst du für alle sprechen oder auch Leute in deinem Umfeld oder bist das jetzt vielleicht nur du?
Schwierig. Ich würde sagen, ich bin da eher so ein Einzelfall. Die anderen beeindruckt das, glaube ich, nicht so.
Okay. Gehen wir mal noch zu Gabi Urban als unsere vierte im Bunde. Du hast jetzt die Geschichten gehört, zwei Leute aus dem Osten, einer, der jetzt der neueren Generation herkommt. Du warst damals in Paris, aber ursprünglich aus Darmstadt. Wie war das für dich damals emotional? Wie hast du die Zeit miterlebt?
Ja, natürlich war es damals ganz toll und faszinierend. Ich hatte allerdings auch keine Verwandten im Osten. Also mein Bezug war jetzt nicht so groß, aber natürlich wusste ich oder fühlten wir das alle, dass das was Gewaltiges ist, was da passiert und dass es wirklich um Freiheit geht. Und ja, also ich war da genauso euphorisch. Ich bin ein Jahr später, das war dann etwa nach dem Oktober, bin ich mit einer Jugendgruppe nach Berlin. Und da sind wir, also es war so ein Jahr etwa nach dieser Euphorie, und da sind wir ins Jagdschloss Glienicke und haben von dort aus Ausflüge nach Potsdam gemacht und haben dort Potsdamer interviewt. Und die Frage war wirklich, jetzt so ein Jahr danach, ist die Euphorie immer noch so groß oder ist wirklich alles, was da so kam, so gold und glänzend oder kommen da schon die ersten, ja, Second Thoughts. Und das war sehr aufschlussreich. Das war sehr interessant zu sehen, dass natürlich auch ein paar Fehler gemacht wurden dabei, alles gerade mal so eins zu eins zu übernehmen. Weil es war auch nicht alles schlecht, was im Osten war. Und zum Beispiel kamen die überhaupt nicht klar mit dem Müll. Mit diesem, ja, überall standen leere Trabis rum, die irgendwie ausgeschlachtet waren und überquellende Mülltonnen. Das war so das Teil, dass so Rohstoffe zurückgenommen wurden und so weiter, dieses Recycling, das gab es halt von heute auf morgen gar nicht mehr. Das waren solche Themen, über die wir gesprochen haben. Aber natürlich waren alle heilfroh, in Freiheit zu sein.
Große Erleichterung. Habt ihr was dazu zu sagen, Annette und Marco? Jetzt, wenn Gabi sagt, war nicht so einfach alles, was übernommen wurde. Gab es da bei euch persönliche Dinge, die ihr in Erinnerung habt? Es war doch eine positive Zeit, aber vielleicht doch manche Dinge nicht so einfach?
Also für mich war es, das meiste war eigentlich positiv. Was ich halt dann nicht so gut fand, war das wirklich dann von einem Tag auf den anderen, also die so im Laden dann die ganzen nach der Wiedervereinigung die ganzen Ostprodukte waren dann weg. Über Nacht kam dann ja die ganzen Westprodukte in den Laden und dann ja dann gab's halt bestimmte Produkte, die gab's dann halt irgendwie nicht mehr, ne? Also das ist so ein Aspekt und es gibt bestimmt viel, aber ich kann mich an so viel auch gar nicht mehr erinnern. Also im Prinzip vieles ist halt positiv, aber was ich halt noch sagen wollte, was so kurz nach der Wende, was mir halt so gut dann auch gefallen hat, war wirklich, als es dann noch diese DDR gab und diese Diskussionen, diese neuen Abgeordneten oder diese neuen dieses neue Abgeordnetenhaus und diese freien Gespräche, diese bewussten, intelligenten Gespräche, wie man eine neue Gesellschaft aufbaut. Das war sehr befreiend. Und dann aber von dem Westen so überrollt zu werden und dann von der westlichen Politik so überrollt zu werden. Und dann gab es natürlich auch noch die Ostdeutschen, die fahnenschwingenden Ostdeutschen. Und das hat mir dann überhaupt auch nicht geschmeckt. Ich wollte eigentlich diese neue Freiheit, diese ostdeutsche Freiheit, ich weiß nicht, ob das überhaupt gegangen wäre, aber diese ostdeutsche Freiheit eigentlich noch ein bisschen mehr erleben. Mhm.
Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich. Weil du gerade sagst, wo Helmut Kohl da in Dresden zum Beispiel, ne? Und dann Helmut, nimm uns an die Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunderland. Also schon wieder die Freiheit eigentlich wieder abgeben ans Händchen von jemand anders. Also das spiegelt das jetzt so wieder, was du gerade sagst. Und das war eigentlich was Schönes damals, diese Diskussionskultur. Und dass man auch wirklich, egal ob jetzt jemand von PDS oder CDU oder wie die ganzen Neues Forum, dass man sich da auch der runde Tisch zum Beispiel, ne, dass man sich irgendwie geeinigt hat und bis irgendwie ein Konsens stattfand. Und wie du sagst, intelligent und zivilisiert. Und das fehlt uns vielleicht heute auch ein bisschen.
Aber ich kann nicht noch dazu sagen, sowas, was also dieses Ostdeutsche und Westdeutsche Zusammenkommen für mich auch bedeutet, dass solche Sachen, solche Revolutionen auch friedlich möglich sind. Es muss nicht immer Blutvergießen sein und man muss sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Natürlich war sehr viel Druck in Ostdeutschland und es ging sehr viel ostdeutschen Demonstranten sehr, sehr schlecht, die dort in den Stasi-Knast gekommen sind. Keine Frage. Aber diese friedliche Revolution ohne Blutvergießen ist halt wirklich sagenhaft, auch daran zu gedenken, dass das halt möglich war und möglich ist.
Sicherlich ein wichtiger Punkt, wenn man sich die Welt heute anschaut und vielleicht auch wirklich für uns Deutschen hier in Australien oder weltweit eine gute Erinnerung, Annette Zerentum, wie du gerade sagst, dass Revolutionen nicht blutig sein müssen, sondern friedlich und ja, Power to the people, also eben der Einzelne doch einen Unterschied in der Masse auslösen kann und große Veränderungen oft ganz, ganz klein beginnen. Mhm. Ja. Wir machen jetzt einfach mal einen ganz großen Sprung vom Jahr 1989-90 nach 2016. Das sind mittlerweile 26 Jahre, die Deutschland schon wieder vereinigt ist. Jedes Jahr finden ja große Feiern da zum Tag der deutschen Einheit statt. In Berlin natürlich am Brandenburger Tor und dieses Jahr auch in Dresden. Da ist ein großes Bürgerfest. Jon, du weißt ein bisschen was dazu. Du lebst ja in Deutschland, bist gerade hier zur Hospitanz. Über diese Bürgerfeste, die da immer stattfinden, kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Genau, das Bürgerfest findet gar nicht so, wie man jetzt vielleicht denken würde, immer in Berlin statt, sondern immer in einem anderen Bundesland. Und zwar in dem jeweils der Bundesratspräsident kommt. Es wechselt ja jeweils. Und das läuft nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel ab, der vielleicht einigen noch von der Flüchtlingskrise was sagt, weil danach ja geregelt wurde, welches Bundesland wie viele Flüchtlinge bekommt. Auf jeden Fall ist es dieses Jahr in Dresden. In den letzten Jahren war es zum Beispiel vor 2 Jahren in Hannover. Und da stellen sich alle Bundesländer aus, präsentieren sich, es gibt Feierlichkeiten und so läuft das dann da ab.
Ja, es ist ja immerhin der wichtigste Feiertag in der deutschen Geschichte oder auch im deutschen Jahreskalender, kann man sagen. Ist ja nur logisch, dass der auch gefeiert wird. Schöne Sache, dass das rotiert und natürlich auch in Berlin ist immer was geboten. Bisschen unerfreulich ist natürlich in diesem Jahr, dass die Sicherheitsvorkehrungen auch aufgestockt werden mussten. In Dresden gingen vor einer Woche noch 2 Bomben oder eben Anschläge nach oben. Deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen nach oben gefahren worden. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Nizza-Blöcke. Also schon nur das Wort, dass diese Blöcke sollen verhindern, dass das, was in Nizza passiert ist, nämlich dass Laster oder Autos in die Menge rasen können, dass sowas passiert in Dresden. Polizeiaufgebot von über 2500 Polizisten, die Kanzlerin Merkel schützen sollen, aber auch die Menge. Erschreckt euch sowas?
Ja, ganz schlimm. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Also ich war jetzt auch gerade in Deutschland gewesen, als dieser Amoklauf in München war. Und ja, die Stimmung hat sich schon verändert. Und das, also ich fühle mich nicht mehr wohl, wenn ich auf irgendwelchen Massenveranstaltungen bin.
Ja, also ich zum Beispiel finde, dass mich beunruhigt mehr, wie das Volk darauf reagiert, als nun die Tatsache von der Bedrohung durch Anschläge selber. Wenn man das statistisch vergleicht, gab es bestimmt, ich kann das jetzt natürlich nicht belegen, aber ich habe auch einige Artikel darüber gelesen, dass zum Beispiel in den 80er Jahren oder 70er Jahren die Wahrscheinlichkeit eines Anschlages in Deutschland wesentlich höher war als heutzutage. Man hat nur dieses Gefühl, dass es viel unsicherer in Deutschland ist, dass man, egal wo man hingeht, ja, unsicher ist und vielleicht durch einen Anschlag sterben könnte. Und dass Terroristen oder vielleicht auch Populisten, die diese Angst aufgreifen, genau das geschafft haben, dieses Gefühl in uns groß zu werden. Das sehe ich als ja sehr, sehr traurig an. Und ich reagiere zum Beispiel so darauf, dass sobald ich den Gedanken bekomme, oh, bin ich da vielleicht unsicher, dann gehe ich erst recht hin. Weil dadurch will ich den Terroristen zeigen, dass sie mit ihren Mitteln nicht das erreichen, was sie wollen.
Sicherlich unterschiedliche Auffassungen. Marco, wie ist das für Sie, wenn man da jetzt im Internet eingibt, Tag der Deutschen Einheit 2016 und da kommen vielleicht die erste Schlagzeile, Sicherheitsvorkehrungen verschärft?
Ja, es ist schade, traurig, aber wahrscheinlich notwendig. Also wie gesagt, ich nehme mich da auch nicht aus, dass man, wie Gabi sagt, ne, dass man dieses Unwohlsein, auch trotz aller Statistik, das ist halt, das nützt da gar nichts. Es ist traurig, dass es so gekommen ist, aber auf der anderen Seite, ja, man muss wahrscheinlich irgendeinen gangbaren Kompromiss finden, um das trotzdem stattfinden zu lassen. Also das jetzt abzusagen, wäre wahrscheinlich dann auch das andere Extrem, wo ich sage, das wäre nicht gut. Also ja, die Leute müssen wahrscheinlich ein bisschen mit der Gefahr leben lernen oder die Sicherheitskräfte, man muss sich irgendwie darauf einstellen, man wird es nie verhindern können. Auch jetzt das Oktoberfest zum Beispiel, das jetzt friedlich, weitgehend friedlich, ne, bis auf die normalen Kampeleien, die es immer gibt, was ja auch schön ist, dass das friedlich zu Ende gegangen ist, aber ich sage mal, da hat ja doch jeder vielleicht auch jetzt einen Gedanken gehabt und das sind ja auch irgendwie die geringste Besucherzahl seit 15 Jahren oder so. Also man sieht schon, wir werden sehen, wie es heute dann in Dresden ausgegangen ist.
Hat sich da vielleicht die Relevanz auch für diesen Feiertag verschoben für euch ein bisschen oder verändert? Annette, du sagtest vorhin, es ist ganz wichtig, nochmal auf diesen friedlichen Grundgedanken zu verweisen. Siehst du da vielleicht irgendwie eine Rolle, was dieser Tag der Deutschen Einheit heute bringen könnte?
Ja, eigentlich heutzutage persönlich muss ich sagen, ist es vielleicht gut daran zu erinnern, aber persönlich denke ich da eigentlich überhaupt nicht mehr dran. Also heute war ich eigentlich ganz gerührt, mal hier auf dem Federation Square die deutschen Flaggen zu sehen. Dachte ich, ach ja, ist der Tag der Deutschen Einheit. Ach, sehr schön, dass sie hier die deutschen Flaggen mal zeigen. Sieht man ja sonst so selten. Und ja, da war ich ganz angerührt. Ansonsten persönlich, ja, sagt mir der 3. Oktober eigentlich nicht sehr, sehr viel mehr. Also ich google da auch nicht oder denkt da auch nicht unbedingt drüber nach.
Also dann doch, es sind die Erlebnisse vor 26 Jahren, die dann doch zum Mauerfall wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben sind, die Erinnerungen daran. Mhm. Und dass wir einfach alle als Einzelpersonen wie auch als geeintes Deutschland das Beste draus machen, auch welche Anforderungen auch immer heute auf uns zukommen sozusagen in der modernen Welt. Ja, das lassen wir doch einfach mal so stehen als Fazit. Und ich sage nochmal vielen Dank an unsere Studiogäste hier bei SBS heute Abend. Wir hatten Gabriele Urban vom Goethe-Institut in Melbourne, Annette Zerrentin, Berlinerin, lebt seit 25 Jahren in Australien, Marco Gäbel aus Ostdeutschland, der den Mauerfall verschlief, am nächsten Tag aber dann unterrichtet wurde, und Jon Matz, der nur ein vereintes Deutschland kennt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein unterhaltsames Programm bringen heute Abend an diesem Tag der Deutschen Einheit. Ich bin Pamela Rauleder und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.